Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2. Sie hören Reflexe. Am Mikrofon Franziska Bethke. Wir leben in der Bilderflut und sind doch mehrheitlich visuelle Analphabeten. Wer jetzt den Kopf schüttelt, weil er oder sie glaubt, Bilder zu lesen, das sei ja wohl das Allereinfachste, kann das Radio jetzt getrost ausschalten. Am Rheinsprung 11 in Basel, in den ehrwürdigen Mauern der alten Universität jedenfalls, sitzen 33 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Disziplinen und forschen über die Macht und Bedeutung der Bilder, weil sie davon ausgehen, dass wir viel zu wenig über die Bilder wissen, die uns heute ebenso selbstverständlich wie unausweichlich umgeben. Diese 33 unternehmen im Moment den imposanten Versuch, eine Bildwissenschaft zu entwickeln, die sich aus dem kunsthistorischen Bezugsfeld herauslöst. Die nicht nur die Bilder der Kunst, die Bilder, die in Goldrahmen und hinter Glas in den Museen hängen, umfasst, sondern alle Bilder. Die Bilder der Werbung, der Medien, der Wissenschaft, Bilder am Fernsehen, auf Plakaten, in den Zeitungen, auf den Handy-Displays, auf Handzetteln und in Rastertunnelmikroskopen. Bilder projiziert auf Megascreens, gekritzelt auf Toilettentüren, gedruckt auf T-Shirts. Gottfried Böhm ist der Direktor dieses nationalen Forschungsschwerpunkts zur Macht und Bedeutung der Bilder. Hier sagt er, warum es gesellschaftlich relevant ist, mehr über das Funktionieren von Bildern zu wissen.
Wir haben in den 80er, 90er Jahren eine der tiefgreifendsten Revolutionen erlebt, die die Medien betroffen haben, und als Folge davon ist das Bild zu einem kommunikativen Medium geworden, eine Aufgabe, die es früher so nie erfüllt hat. Man kann sich jetzt, was jedermann weiß, mit Bildern informieren, selbstständig, zum Beispiel über das Telefon oder dergleichen. Also diese Dimension, dass Bilder Wissen transportieren, ist durch die neue Technologie erst möglich geworden, und sie hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Arbeitswelt, auf die Wissenschaft, auf die Künste, auf den gesamten Bereich. Und das ist der erste Auslöser dafür, dass wir glauben, dass man sich mit dem, was die Bilder können, beschäftigen soll.
Bilder spielen für unsere Kultur seit langem eine wichtige Rolle. Seit dem 19. Jahrhundert können bildliche Darstellungen dank Fortschritten in der Drucktechnik massenhaft verbreitet werden. Die Erfindung der Fotografie, später des Films, markieren Meilensteine in unserer Bildkultur. Der Trend geht dahin, dass die Bilder immer verfügbarer werden. Im Zuge der digitalen Revolution, also seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat sich der Stellenwert der Bilder in der Gesellschaft dann nochmal grundsätzlich verändert. Professor Gottfried Böhm.
Bezogen darauf ist das, was heute mit Bildern geschieht, von einer neuen Qualität. Und ich füge nur hinzu, dass beispielsweise in den harten Wissenschaften, die ja nicht im Verdacht stehen, irgendetwas Überflüssiges zu tun, das Bild zu einem Medium der Erkenntnis geworden ist. Bildgebende Verfahren sind völlig unabdingbar für Erkenntnisprozesse in den Naturwissenschaften, zum Beispiel in Basel in der Nanophysik. Und auch das ist neu. Man hat zwar als Wissenschaftler immer Bilder benutzt, Zeichnungen oder Abbildungen oder Modelle, aber dass man mit dem Bild über ein Rastertunnelmikroskop beispielsweise die Sache selbst erst produziert, um die es geht, das ist eine völlig neue Realität der bildgebenden Verfahren und insofern ein weiterer Beleg dafür, wie sehr die Bilder ins Zentrum der Gesellschaft gerückt sind.
Bilder sind heute in den unterschiedlichsten Wissensgebieten nicht nur der Grundstein für eine visuelle Kultur. Bilder stellen heute erstmals in der Geschichte der Menschheit selbst Wissen her. Hier ein paar Beispiele. Die Magnetresonanztomographie macht Gewebestrukturen im Körperinnern sichtbar. Etwas, das das gute alte Röntgenbild nicht konnte. Das Rastertunnelmikroskop macht winzige Nanostrukturen sichtbar. Das Hubble-Teleskop liefert Bilder vom Weltraum. Diese bildgebenden Verfahren produzieren Bilder, die es bis anhin nicht gab. Bilder von Sachverhalten, von denen wir uns bis anhin kein Bild machen konnten. Das ist neu und wirft neue Fragen auf.
Es geht im Grunde darum, dass wir für die Bilder das entwickeln wollen, was es für die Sprache seit der Antike schon gibt, nämlich ein Wissen. Das mag zwar auch noch nicht abgerundet und vollkommen sein, aber es ist völlig selbstverständlich, dass wir Instrumente haben, um Sprache zu analysieren, auf den verschiedensten Registern und Etagen. Wir haben dergleichen nicht für das Bild. Also es bedarf im Grunde der Entfaltung dieses Wissens, weil unsere Kultur nicht mehr dermaßen auf den Logos, auf die Sprache zentriert ist, sondern jetzt sich mehr und mehr auch des Bildes bedient.
Es mag pompös klingen, aber es ist wohl wahr. Wir stehen am Anfang einer neuen Bildwissenschaft. Dabei stehen wir gewissermaßen auch an einem Nullpunkt, denn eine solche Wissenschaft hat es bis jetzt nie gegeben. Der nationale Forschungsschwerpunkt Bildkritik ist ein vom Schweizerischen Nationalfonds gefördertes interdisziplinäres Forschungsvorhaben. Dieser nationale Forschungsschwerpunkt nennt sich auch kurz ICONES. ICONES für altgriechisch die Bilder. ICONES versammelt Vertreterinnen und Vertreter aus folgenden Fächern: Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft, Wissenschaftsgeschichte, Ägyptologie, visuelle Kommunikation, Literaturwissenschaft, Informatik. Neben den Universitäten von Basel und Berlin sind auch die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel sowie das Schaulager mit an Bord. ICONES muss als erstes Grundlagenwissen erarbeiten. Grundlagenwissen, das der Verschiebung von Sprache zu Bild, von der Gottfried Böhm gesprochen hat, gerecht wird. Und ICONES muss eine neue Sprache für das Reden über Bilder finden. Eine neue Sprache, das klingt gut, aber was heißt das? Wie drückt sich diese neue Wissenschaft aus? Ist die Bildwissenschaft eine Wissenschaft in Bildern? Wird sie Bilder mit Bildern zu erklären versuchen? Man kann sich leicht vorstellen, dass so etwas das Reden über Bilder eher zusätzlich verrätseln würde. Bleibt die Sprache als Instrument auch dieser Wissenschaft.
Wir werden uns von der Sprache als einem Medium des Gedankenaustauschs zweifellos nie befreien können. Aber das bedeutet ja nicht, dass das, was in Bildern an Erkenntnissen und Erfahrungen steckt, auch sprachlicher Natur sein muss. Man kann ja zum Beispiel so verfahren, dass man mit Sprache Hinweise darauf gibt, wie man Bilder anschauen kann oder Hinweise darauf gibt, wie sich Bilder erschließen und welche Erfahrungen sie induzieren. Und das bedeutet, dass man sie nicht in Sprache übersetzt, aber wohl mit Sprache so über sie redet, dass sie in ihrer eigenen visuellen, stummen Qualität sprechen.
Mit den digitalen bildgebenden Technologien wird die Welt, wie Gottfried Böhm sagt, bis in ihre Atome hinein zum Bild. Mehr und mehr nehmen wir die Welt sehend wahr und glauben, aufgrund von gesehenen Bildern etwas über die Welt zu wissen. Gottfried Böhm geht davon aus, dass allen Bildern etwas gemeinsam ist. Er spricht von einer gemeinsamen Struktur des Bildlichen und er plädiert dafür, sich für die eigene Qualität des bildlichen Ausdrucks zu sensibilisieren.
Also jeder hat ja vielleicht auf die eine oder andere Art die Erfahrung gemacht, dass in Bildern eine merkwürdige Suggestion, ein Sog liegt, der die Aufmerksamkeit anzieht. Das mag ein privates Foto sein von Familienmitgliedern oder dergleichen. Das mag im Gebiet der Kunst, in Museen oder sonst wo sein. Und dieser Sog, diese Konzentration der Aufmerksamkeit übermittelt eigene Dimensionen von Erfahrung, die man nicht gegen die Sprache ausspielen muss, die sich aber von ihr unterscheiden. Und in einer Kultur, die dermaßen sich in der Visualität abspielt, ist die Kultivierung solcher Erfahrungen ein wesentlicher, auch gesellschaftlich bedeutsamer Vorgang.
Die Bilder sind da und mit ihnen ihre Macht. Jetzt geht es darum, ob wir sie ernst nehmen und die Instrumente entwickeln, um uns zu ihr zu verhalten. Oder ob wir es sein lassen und ohnmächtig werden angesichts der Bilderflut, die uns alle umgibt, wie die Luft, die wir atmen.
Also die Frage der Macht stellt sich auf verschiedenen Ebenen. Sie stellt sich auch politisch, sie stellt sich in der Benutzung von Bildern, zum Beispiel in ökonomischen Zusammenhängen. Sie stellt sich darin, dass etwa in der Erziehung der Kinder Bilder ja immer mehr eine Rolle spielen. Also die Kids sind dabei, ihre ganze Jugend vor Bildschirmen zu verbringen und dort entsprechend mit diesen Bildern umzugehen. Also in diesen verschiedenen Dimensionen gibt es eine Macht zu konstatieren, eine Suggestion, eine Beeinflussung. Und es ist wichtig für eine demokratische und aufgeklärte Gesellschaft, dass eine so starke Kraft, die aller Orten wirksam ist, von den Benutzern in ihren Möglichkeiten richtig eingeschätzt werden kann, gegebenenfalls auch kritisch eingeschätzt werden kann.
Der Fernseher als bester Babysitter, Bildschirme in jedem Kinderzimmer, Gewaltexzesse in den Videospielen, die ein vornehmlich jugendliches Publikum erfreuen. All diese Szenarien sind ein merkwürdig vertrauter Horror. Sie sind Alltag, auch wenn wir uns vor ihren Konsequenzen fürchten. Was bringt es, diese Szenarien wissenschaftlich zu untersuchen? Können wir uns nicht einfach darauf verlassen, dass wir den Umgang mit den immer mehr und den immer besseren, lebensechteren Bildern auf natürliche Weise erlernen? Gottfried Böhm, Kunsthistoriker und Direktor von Iconis, gibt auf diese Fragen Folgendes zu bedenken.
Ja, also es gibt ja doch eine Menge von Hinweisen, dass der Umgang mit diesen Bildern nicht optimal läuft. Das hängt zum Beispiel daran, dass sie die Differenz zwischen dem, was die Bilder zeigen und dem, was sie bedeuten, also ihr Realitätsbezug, dass sie diese Differenz oft nicht richtig einschätzen können. Das heißt, das, was das Bild der Realität entgegenstellt, das ist im Grunde, was man als Macht beschreiben kann. Das Bild ist imstande, sich vor die Realität zu stellen, sie zu interpretieren, sie zu bündeln, sie anders sichtbar zu machen, als sie sichtbar war. Und dieser ganze Komplex von Beherrschung von Realität in Bildern ist das, was uns interessiert und was es kritisch zu analysieren gilt. Ich verweise auch, weil das Stichwort ja schon fiel, auf die politische Sphäre oder auf die Sphäre der Werbung, wo ja unerhört mit Bildern gearbeitet wird. Es gibt diese berühmten Geschichten, dass die amerikanische Präsidentenwahl ein Ereignis auf der Ebene der visuellen Kommunikation, der Bilder ist. Wie jemand aussieht und wie er sich gibt, entscheidet darüber, was er ist. Und solche Phänomene, das ist ein besonders zugespitztes, gibt es in Menge und sie verdienen unsere wissenschaftliche Aufmerksamkeit.
Hier setzt Iconis, der nationale Forschungsschwerpunkt Bildkritik, ein. Er nimmt für sich in Anspruch, aktuelle, um nicht zu sagen akute gesellschaftliche Fragen aufzugreifen. Gottfried Böhm ist an der Universität Basel Professor für Kunstgeschichte. Mit Kunst hat Iconis nicht mehr viel zu tun. Aber die Forschungen für eine neue Bildwissenschaft profitieren von den Einsichten, die man aus der Kunst des 20. Jahrhunderts gewinnen kann, sagt er.
Also wenn Sie zum Beispiel daran denken, in welchem Maße die Kunst des 20. Jahrhunderts die Vorstellung dessen, was Bilder sind, verändert hat und wie man die Kunst dieser Zeit verstehen kann als einen Experimentierraum, in dem sich Bildlichkeit immer wieder neu gezeigt hat, also weg vom Gemälde, die Objekte, Happening, Performance, offene Bilder, Installationen etc. etc. Hunderte von entgrenzten Formen von Bildlichkeit, die deutlich machen, dass im 20. Jahrhundert nicht mehr klar ist, was das Bild ist. Und deswegen ist die Frage wichtig, festzustellen, worin seine Möglichkeiten bestehen.
Iconis muss als Forschungsvorhaben innovativ sein. Anders lässt sich das Neuland, zu dem sich dieses Vorzeigeprojekt aufmacht, nicht betreten. Innovativ ist in dem Fall auch, von der Kunst zu lernen, für die Wissenschaft. Das geht nicht ohne Risiko.
Ich glaube, das war ja Ihre Ausgangsfrage, dass man die Bildkritik macht oder das, was die Bilder bewirken, nicht auf die Kunst oder für die Kunst reservieren kann und darf, zumal ja die Kunst selbst gezeigt hat, wie verschiebbar die Grenze zwischen Darstellung und Leben ist. Das hat sie fortwährend neu bestimmt und deswegen ist auch selbst dann, wenn man sich nur für die Kunst interessieren würde, wichtig, sowohl innerhalb ihrer wie außerhalb ihrer Position beziehen zu können. Und im Übrigen ist das, was wir tun, im Ausgang von der Kunstgeschichte, aber auch von anderen Wissensformen, ein sich entwickelndes neues Wissen und eine Chance für die Geisteswissenschaften, diese Herausforderung auch aufzunehmen.
ICONES ist für die Schweiz ein forschungspolitischer Meilenstein, insbesondere für die Geisteswissenschaften, denn an ihnen klebt im Wettstreit mit den Naturwissenschaften immer wieder das Verlierer-Image. Mit ICONES könnte sich das ändern. Das glaubt nicht nur ICONES-Direktor Gottfried Böhm, quasi von Berufswegen. Er hat dafür stichhaltige Belege. Hier sind sie.
ICONES bietet unter anderem eine transdisziplinäre Forschung. Man hat den Geisteswissenschaften immer vorgehalten, sie seien nicht fähig, sich im großen Stil zu organisieren. Das seien alles Einsiedler, die in ihrem Zimmer monologisieren. Und wir zeigen mit diesem Projekt, dass es sehr wohl möglich ist, mit 30 Leuten ein solches Projekt durchzuführen, wobei nicht nur ein halbes Dutzend Geisteswissenschaften, sondern eben auch Informatik und Naturwissenschaft und Wissenschaftsgeschichte mit einbezogen ist. Also auch jenseits der Grenzen der philosophischen Fächer wir tätig werden. Und das ist exemplarisch und darin sehe ich auch die Herausforderung. Einer der Gründe, weswegen ich mich engagiere, ist der, dass ich gerne zeigen möchte, dass die Geisteswissenschaften sehr wohl einen ganz essentiellen und unverzichtbaren Beitrag für den Fortschritt einer aufgeklärten Gesellschaft erbringen.
Ein so großes, so ambitioniert forschendes, so weitreichend angelegtes Forschungsvorhaben wie ICONES kostet Geld. Viel Geld. Und Geld ist im Bildungsbereich und besonders im Bereich der Grundlagenforschung hart umkämpft. Wer hier Geld will, muss sich gekonnt positionieren, muss mit gesellschaftlicher Relevanz argumentieren können, muss sich permanent dokumentieren und rechtfertigen, muss Erfolge vorlegen. ICONES ist finanziert. Vorläufig. Der Bund, konkret der Schweizerische Nationalfonds, unterstützt ICONES in der Periode 2005 bis 2008 mit 7,1 Millionen Franken. Dazu kommen Beiträge der Uni Basel und Drittmittel in der Höhe von 7,9 Millionen Franken. Die ICONES-Forscherinnen und Forscher residieren nobel in den Räumen der alten Universität mit Blick auf den winterlichen Rhein. Zumindest theoretisch ist es jedoch möglich, dass ICONES nicht verlängert wird. Dass nach 4 Jahren, also Ende 2008, alles vorbei ist. Im besseren Fall geht ICONES aber in die Verlängerung, forscht weiter bis 2012 und dann nochmal bis 2016. Es ist also keinesfalls so, dass die Finanzierung der nächsten 2 Perioden unbesehen durchginge. Jährlich liefert ICONES ein 200 Seiten starkes Papier ab, das den Stand der Forschung dokumentiert. Mit Argusaugen wird überwacht, ob die Vorgaben erfüllt werden, Innovationskraft, internationale Vernetzung, lokale Kooperationen, Interdisziplinarität. Das alles will gelebt sein. So tönt es zurzeit in der alten Universität, dem Sitz von ICONES. In bequeme Hörsessel versenkt, kann man in Stimm- und Tonexperimente eintauchen, wie in dieses des Komponisten und Klangkünstlers Trevor Wishart, Vocalize aus dem Jahr 1993. Die Hörausstellung ist ein Zwischenhalt in der Forschungsarbeit von ICONES. Sie ist mit VOAH übertitelt. V-O-U-A-H geschrieben. VOAH ist dreierlei. Ein Ausruf des Erstaunens und ebenfalls auf Französisch das Wort für Stimme und das Wort für Schau. Iconis-Mitarbeiterin Maren Butte hat diese Hörausstellung mitorganisiert.
Also wenn man eine Ausstellung besucht, dann geht man ja meistens davon aus, dass man Bilder sieht oder mittlerweile auch Installationen etc. Und unsere Ausstellung ist natürlich eine verkehrte Welt in dem Sinne, weil man bekommt keine Bilder zu sehen, sondern man betritt einen Raum und dort sind 5 Sessel aufgebaut. Diese Sessel sind unter dem Sitz, also unsichtbar, mit einem CD-Player ausgestattet und man setzt einen Kopfhörer auf und begibt sich dann quasi in diese Klangwelt, die dort abgespielt wird. Wir zeigen also keine Bilder. Die einzigen Bilder, die es dort gibt, sind quasi die inneren Bilder. Dann ist es natürlich auch so, dass man, wenn man sich in diesen Raum begibt, also man betritt einen sichtbaren Raum, man hat Leute um sich herum, die man beim Zuhören sieht. Und um dieses Wechselspiel aus inneren und äußeren Bildern, darum geht es uns auch in dieser Ausstellung.
Bild und Stimme scheinen auf Anhieb nicht viel miteinander zu tun zu haben. Stimmen sind hörbar, Bilder sind sichtbar. Auge und Ohr, das sind zwei Sinnesorgane für sich. Im Alltag gibt es aber viele Momente, wo Bilder und Stimmen zusammen auftreten. Im Radio, im Film, im boomenden Markt der Hörbücher, beim Telefonieren mit dem multifunktionalen Handy. Es gäbe neben dem Phänomen der Bilderflut also auch eine aktuelle Stimmenflut zu konstatieren. Gegenstand der Forschung ist sie bislang aber nicht gewesen, obwohl unser Alltag von einer kakophonischen Kulisse geprägt ist. Maren Butte.
Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass die Stimme so ein bisschen ungreifbar ist. Also man weiß immer nicht so genau, es ist einem einerseits zu nah, glaube ich. Also es ist einfach etwas sehr Affektives. Andererseits ist sie aber auch immer etwas dazwischen. Also man kann sie nicht lokalisieren. Sie ist nicht bei mir, wenn ich spreche. Sie ist aber auch nicht nur beim Hörer, sondern ja, sie ist immer in diesem undefinierbaren Zwischenbereich, auch zwischen künstlich und natürlich. Also wir haben alle sprechen gelernt, wir haben all diese Technik, aber trotzdem gibt es immer diesen Überschuss, diesen Rest, dieses X in der Stimme. Und das ist einfach auch schwierig zu erforschen. Und deswegen sind auch gerade künstlerische Experimente so interessant, weil sie genau diese Reste thematisieren, diese Überschüsse, diese Merkwürdigkeiten. Ja, und das ist eben auch das Spannende. Und was Ähnliches gibt es natürlich auch beim Bild. Das Bild ist auch immer etwas, was zwischen den Zeilen steht. Also es ist nie nur der Bildträger, aber es ist auch nicht die erzählte Geschichte im Bild, sondern es gibt diesen Prozess, den man zusammenbringt. Es gibt etwas Materielles, etwas Immaterielles und das ist auch bei der Stimme so. Und gerade diese Fremdheit, diese Nähe und Fremdheit, die es bei beiden gibt, ich glaube, die macht das Interessante, Spannende aus an Bildern und Stimmen.
Bilder und Stimmen sind sich vielleicht ähnlicher, als wir zunächst denken. Wer über das Funktionieren von Bildern nachdenkt, erfährt womöglich auch etwas über das Funktionieren von Stimmen und umgekehrt. In jedem Fall hat man es mit Forschung an den Grundlagen von Wahrnehmung zu tun, mit einer akribischen Befragung des Gegenstands, um den sich alles dreht. Stéphane Montavon arbeitet im Graduiertenkolleg von Iconis. Auch er war an der Konzeption der Hörausstellung Voix und an der Tagung zum Thema Bild, Stimme mitbeteiligt.
Naja, man neigt dazu, wenn man zuhört, einfach zu sehen. Und man verwechselt das Objekt, dem man zuhört, mit dem Objekt, das man sieht. Das sind nicht gleiche Sachen.
Die Stimme ist mehr, als was sie sagt. Oder anders ausgedrückt, das Geräusch eines vorbeifahrenden Autos ist nicht das Auto. Auch wenn wir uns in der Regel nach einem solchen Geräusch umdrehen und sagen, ach, das war ja ein Auto. Bei der Untersuchung des Zusammenspiels von Stimme und Bild sind für die Iconis-Forscherinnen und Forscher Impulse aus der Kunst wichtig. Zahlreiche zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich mit der Stimme. Mit der Entkoppelung der Stimme vom Körper zum Beispiel, was im Übrigen erst ein Thema ist, seit es tontechnisch möglich ist, die Stimme aufzuzeichnen und über den Moment hinaus zu speichern. Zuvor war die Stimme einfach das Flüchtige schlechthin. Ein weiteres Beispiel aus der Hörausstellung kommt von Gilles Wollmann und datiert aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Mehr dazu von Stéphane Montavon.
Der wollte die Sprache in der Stimme reduzieren bis zu einem Nullpunkt. Und der ist zu dem Atem gelangen. Das heißt, der Atem in der Stimme ist auch was Anwesendes, das man aber vergisst und vergessen muss, um sich zu verstehen, nicht? Also der hat Gedichte anhand des Atems einfach nur gemacht.
Ja.
Ein konkretes Resultat haben die Forschungen von Stefan Montavon, Maren Butte und ihren Kolleginnen und Kollegen noch nicht gezeitigt. Dafür ist es noch zu früh.
Ja, also man hat halt wie immer seine Vermutungen, die muss man natürlich dann erproben und manchmal macht das Sinn, manchmal eben nicht. Also wir haben uns ein bisschen auf die Richtung eingelassen, die wir von der Bildtheorie her schon eingenommen hatten, nämlich wir haben uns auf das Zeigen konzentriert. Das ist ja auch der Untertitel von Bildstimme. Zeigen in dem Sinne nicht als Gegensatz zu sagen, sondern eher als Ergänzung. Wenn man etwas zeigt, dann erzeugt es auch einen Sinn. Also die Stimme erzeugt einen Sinn, das Bild erzeugt einen Sinn, das aber nicht gesagt werden kann oder nicht nur gesagt werden kann. Und wir untersuchen dieses Wechselverhältnis von Sagen und Zeigen. Und da gibt es natürlich bei Bildern und Stimmen ein Übergewicht des Zeigens.
Maren Butte war das vom Nationalen Forschungsschwerpunkt Bildkritik. Das letzte Wort in dieser Sendung geht nun aber an den Wortkünstler und Philosophen Christian Uetz.
Fehlen mir die Worte, fehle ich mir selber. Und komme ich nicht zu Wort, komme ich nicht zu mir selber. Nur wenn ich nur nach meinen Worten beurteilt werde, werde ich überhaupt beurteilt. Und ganz beim Wort genommen, werde ich wahrgenommen. Denn ich bin Wort. Das heißt, ich bin überhaupt nicht. Mich ist Wort und ich ist Wort. Und das heißt zuerst und zuletzt und nichts anderes als Wort ist Wort und nichts anderes. Und nichts anderes als nur Wort ist Wort. Und doch ist auch nichts auch nur Wort und auch alles auch nur Wort, was überhaupt Wort sein kann. Und Wort kann überhaupt alles sein, was überhaupt sein kann. Und noch viel mehr, was überhaupt nicht sein kann. Und das alles und noch viel mehr nichts, was überhaupt nicht sein kann, auch schon Wort ist. Und das Wort auch schon alles ist. Das ist nichts. Und das macht auch nichts. Das macht so nichts, wie Wort nichts macht. Und nichts macht so nichts, wie Wort nichts macht. Wenn nichts überhaupt nichts macht, wenn nicht überhaupt nichts überhaupt, das nur Wort nichts macht.
Christian Uetz mit Wort, auch er Teil der Hörausstellung Voix, die noch bis zum 21. Januar am Iconis-Domizil in den Gebäuden der Alten Universität am Rheinsprung 11 in Basel zu sehen ist. Geöffnet ist Voix Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 17 Uhr. Wer sich in die Thematik Bildwissenschaft weiter einlesen möchte, dem sei der Textband von Gottfried Böhm empfohlen. Wie Bilder Sinn erzeugen, die Macht des Zeigens, ist 2007 bei Berlin University Press erschienen. Mehr über den nationalen Forschungsschwerpunkt Bildkritik gibt's im Internet unter www.icones.ch. Morgen in Reflexe unterhält sich mein Kollege Hardy Rues mit dem Bündner Autor Oskar Peer über seine Autobiografie mit dem Titel »Das Raunen des Flusses«. Das war's in Reflexe für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Franziska Bethke.